Hätte jetzt Herr Vosgerau dieses Verfahren gewonnen, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, guck mal, hier ist korrektiv widerlegt worden, obwohl es ja von vornherein in dem Verfahren nur um Nebensächlichkeiten ging.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig. Litigation PR. Ist das noch Rechtsberatung oder kann das weg? Liebe Lauscher, wenn es im Podcast um rechtliche Verfahren geht, in denen meist auf Klägerseite irgendwie Politiker beteiligt sind, geht's früher oder später immer um was? Ja, Litigation PR. Ein Thema, das oft so ein bisschen die Gemüter erhitzt und das auch polarisiert. Litigation PR war auch schon Thema in diesem Podcast, als es um die Korrektivrecherchen zu Potsdam ging. Just vor wenigen Tagen fand in Köln ein ganz spannendes Symposium zum Thema Medienurheberrecht statt. Und auch dort war Litigation PR ein zentrales Thema. Und ganz am Rande haben wir es in einer Episode, die jetzt gerade kürzlich erschienen ist, angesprochen. Und zu Gast war jemand, nicht nur in dieser Episode, sondern auch auf dem Panel bei dem Medien- und Urheberrechtsseminar, den ich zufällig ganz gut kenne und zu dem ich einen guten Draht habe. Und er ist heute wieder hier in einer unfassbaren Frequenz, ich glaube einmal die Woche. Deswegen, ich stelle dich gar nicht lang vor. Lieber Chanyo, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, mal wieder mit mir zu plaudern.
Hallo Steffi, da bin ich wieder.
Lang nicht gesehen. Ja. Chanyo, wir hatten in der Episode zu der Stellungnahme der Verfassungsrechtler in Sachen Erfolgsaussichten AfD-Verbotsverfahren ganz am Rande das Thema Litigation PR gestreift. Und am liebsten hätte ich da schon mit dir drüber gesprochen. Wir haben aber gleich gesagt, ja, das sprengt wahrscheinlich diese Episode. Ja, und hier sind wir. Dann sprechen wir doch heute ganz in Ruhe über die Litigation PR. Vielleicht mal so für alle, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben. Das ist ja in aller Munde. Du liest in der Presse auch Kritik dazu. Litigation PR an sich ist aber ja gar nicht zwingend zu beanstanden. Machen viele Strafrechtler im Interesse des Mandanten. Vielleicht zur Einordnung. Was ist denn eigentlich Litigation PR?
Litigation PR ist ein uralter Begriff. In Amerika kennt man schon seit den 80er Jahren. Und es ist einfach nur PR im Zusammenhang mit Prozessen, Litigation. Und das ist etwas, was notwendig ist. Zum Beispiel überall dort, wo zum Beispiel die Strafverteidiger von der Presse befragt werden, weil nämlich die Richter, Justizsprecher und Staatsanwälte gerade in den laufenden Verfahren am liebsten gar nichts sagen wollen. Und dann reden anstatt der Angeklagten die Anwälte. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das oft die einzige Informationsquelle von Insidern ist, aber natürlich hat der Anwalt an der Stelle auch natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Er will seinem Mandanten keinen Schaden zuführen, aber auf der anderen Seite auch ehrlich beraten oder ehrlich informieren. Dann möchte er noch kompetent rüberkommen und dann kommen furchtbare Statements raus von Leuten, die PR gar nicht gewohnt sind. Das ist ja dein Job, Steffi, sowas so zu machen, dass die Leute es am Schluss dann auch noch verstehen. Insofern war es auf diesem Symposium oder auf dem Podium, wo es um das Thema ging, da waren natürlich jetzt auch Vertreter von der Justiz, die sagten, es ist echt wahnsinnig schwer, was man heute von der Justiz verlangt. Und dann hat man auch noch ganz viele Fesseln, weil man über ganz viele Sachen gar nicht reden darf. Aber die Anwälte, die haben freie Fahrt und die können Litigation PR zum Informieren machen. Und ich würde auch sagen, dass ich das nur zum Aufklären betreibe. Aber das kommt immer auf die Sichtweise an. Man kann es natürlich auch manipulativ einsetzen. Aber Manipulation ist immer das, was die Gegenseite macht. Ja, das ist Litigation PR.
So ist es. Und gerade im Strafrecht wird gerne davon Gebrauch gemacht, weil du ja da das große Problem hast, tatsächlich, dass die Gerichte und die Staatsanwaltschaften in der Regel keine Auskunft geben. Die Gerichtssprecher, es war früher ja viel stärker vertreten, gibt's immer noch. Aber auch da im laufenden Verfahren ganz, ganz zurückhaltend sehr wenig. Auf der anderen Seite hast du da in aller Regel die Boulevardpresse, die natürlich, wenn ein Verfahren läuft, so einen Aufmacher hat, ja. Meistens doch sehr reißerisch und ein zunehmendes Phänomen bei manchen Medien, der Rest, wo dann steht, ja, in dubio pro reo und bla bla bla, alles was ein bisschen relativiert, manchmal sogar hinter einer Bezahlschranke. So, das heißt, ja, da ist ja der Strafverteidiger noch mehr gefordert, vielleicht im Sinne des Mandanten so ein bisschen Litigation PR zu machen. Auf die wollen wir aber ja eigentlich gar nicht so richtig hinaus, sondern uns geht's um eine bisschen andere Art von Litigation PR, und zwar die, die für uns alle zum Problem werden kann. Ich habe es eben schon gesagt, Korrektiv war ein häufiges Beispiel dafür. Und du bist da ja wahnsinnig aktiv. Deswegen hol mal die Lauscher so ab. Was sind so die gängigsten Nummern, sage ich jetzt mal, die du da noch im Kopf hast?
Also Litigation PR, wenn es dazu dient, Leute besser zu informieren, ist völlig legitim und das ist eine gute Sache. Juristen verdienen viel Vertrauen. Manchmal mehr Vertrauen als Naturwissenschaftler, was ich einigermaßen verrückt finde für eine Geisteswissenschaft. Wenn wir sagen, so und so ist die Rechtslage, dann sind manche Leute bereit, dem auch Vertrauen zu schenken. Vor allem auch, wenn man natürlich sagt, das Gericht hat so und so entschieden. Der eine hat gewonnen, zum Beispiel Korrektiv hat gewonnen oder die Teilnehmer haben gewonnen, weil es dann gar nicht mehr so sehr um die Details geht. Und jetzt merkt man natürlich das manipulative Potenzial. Und das, was wir in diesem Jahr und ich finde zum ersten Mal in dieser Intensität erlebt haben, ist, dass Litigation PR in einer Weise verwendet wird, die ich persönlich schon für missbräuchlich halte. Nämlich in dem Moment, wo ich einen Prozess führe oder Prozesshandlungen vornehme, nur mit der Absicht, um Litigation PR zu betreiben. Da wurden in dem Verfahren gegen Korrektiv vom Antragstellerseite eidesstattliche Versicherungen vorgelegt. Nur um diese eidesstattlichen Versicherungen dann öffentlich zu platzieren und zu sagen, guck mal, das steht drin und das beweisen wir jetzt vor Gericht. Wo dann aber für das Verfahren es überhaupt keine inhaltliche Bedeutung gibt. Die eidesstattlichen Versicherungen hatten mit dem Streitgegenstand nichts zu tun. Das hat auch das Gericht gesagt. Die Gegenseite kommt dann auch mit eidesstattlichen Versicherungen, spielt also mit bei diesem eigentlich dämlichen Spiel der Nebelkerzen-Weitwurfparade. Und das finde ich tatsächlich schwierig, weil der Eindruck, der bei den Leuten verfängt, ist ja folgender. Guck mal, ich habe 7 eidesstattliche Versicherungen vorgelegt und die sagen aus, dass ich im Recht bin und dass das passiert ist. Und hätte jetzt Herr Vosgerau dieses Verfahren gewonnen, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, guck mal, hier ist Korrektiv widerlegt worden, obwohl es ja von vornherein in dem Verfahren nur um Nebensächlichkeiten ging. Aber die Sachen, die so ein bisschen brisant waren, die hat Vosgerau dann auch noch verloren. Da ist die Litigation PR ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber während des laufenden Verfahrens war es extrem wichtig, fand ich jedenfalls, aufzuklären, was hier für ein Spiel gespielt wird, nämlich eine manipulative Litigation PR.
Absolut. Und zum Teil hat's ja funktioniert. Wenn du ein bisschen eben in den sozialen Medien das verfolgt hast, der Plan ist ja zunächst aufgegangen. Und ich glaube, es wurde dann aber ganz gut gegengearbeitet. Das war so mein Eindruck. Weil es war ja schon so, seht ihr, wir haben gleich gesagt, so Korrektiv und jetzt geht's ihnen an den Kragen.
Alles widerlegt. Ganz viele Leute glauben tatsächlich, dass Korrektiv widerlegt wurde. Weil tatsächlich Herr Vosgerau viele Verfügungstitel kassiert hat oder Unterlassungserklärungen erwirkt hat, zum Beispiel von Außenstehenden, die nicht den Artikel geschrieben haben, sondern die über den Artikel geschrieben haben und dann Fehler gemacht haben, dann geschrieben haben, 20 Millionen Leute müssen nach Afrika remigriert werden, sind halt nur 2 Millionen. Oder dass die unmittelbare Deportation oder Abschiebung von Staatsbürgern ansteht. Nein, die müssen vorher ihre Staatsbürgerschaft abgeben, dann sind sie aber keine Staatsbürger mehr und dann können sie abgeschoben werden, also war das falsch. Solche Sachen sind passiert, obwohl der Korrektivbericht an der Stelle präzise war, jedenfalls bisher, und sich außer zu einem Detail mit den Briefwahlen nicht korrigieren musste. Trotzdem entstand der Eindruck, die haben sich korrigieren müssen. Ich will ein anderes Beispiel geben, damit wir nicht ständig nur über Korrektiv sprechen. Rammstein, großartige handwerkliche Leistung der Kollegen Scherz-Bergmann, nennen sie also beim Namen, die mit Pressemitteilung, die sind einfach unverfälscht. Also sie haben einfach die Originalpressemitteilung veröffentlicht. Und da war dann so ein Satz drin, jetzt müssen wir schauen, dass man die richtig zitiert, aber sinngemäß, unser Mandant Herr Lindemann hat nicht Alkohol oder Drogen verabreicht in der Absicht, um Frauen zum Sex zu bringen. Und es war so viel, was da aneinandergereiht war und was verneint wurde, dass es klar war, dass das eigentlich keine Aussage hatte. Und das ist einfach nur Jura, dass man sagt, ich verneine eine Aussage mit 5 Konditionen. Wenn nur eine einzige dieser Bedingungen nicht gegeben ist, ist mein Satz mit der Negation richtig. Denn die Frauen haben wohl Drogen bekommen oder genommen und es gab auch sexuelle Handlungen und auch mit Till Lindemann, aber nicht in dieser Kombination und nicht durch ihn angeordnet, sondern vielleicht durch andere oder was auch immer. Und so haben die es eben auch geschafft, natürlich mit guter Litigation PR, also gut gemacht, da Litigation PR einen neuen Eindruck zu erzeugen. Und das war erstaunlich, weil die haben es echt gedreht. Oder auch die Strafanzeige, die völlig irrelevant war, weil das Verfahren, das Verhalten, was vorgeworfen wurde, war nicht strafbar. Also das, was eigentlich moralisch verwerflich war, ist nicht in Strafrecht abzubilden. Und wenn dann ein Freispruch rauskommt oder eine Einstellung der Ermittlungen, dann denkt man natürlich, guck mal, war nichts dran.
War nichts dran, ja. Gibt noch ein Beispiel. Thüringen.
Ja.
Jetzt gerade. Landesverfassungsgerichtshof Thüringen 2 Richter angezeigt, Befangenheit vorgeworfen und sogar an den Landtagspräsidenten herangetreten mit der Bitte, die abzuberufen.
Total verrückt, gehört schon wieder zur Kategorie Quatsch-Jura, weil dort Argumente vorgebracht worden sind. Also guck mal, der war doch befangen, weil da ist auch ein Verwandtschaftsverhältnis. Dann macht man daraus einen gesetzlichen Ausschluss und das wäre dann tatsächlich Rechtsbeugung. Erstattet eine Strafanzeige, traut sich nicht ganz zu sagen, dass die Strafanzeige gegen Rechtsbeugung ist. Die wird dann eingestellt und dann schlachtet man es aus wie, guck mal, unsere Justiz ist mal wieder gekauft und parteilich und dergleichen. Da haben wir natürlich jetzt einerseits politische Inszenierung, aber man missbraucht ein juristisches Verfahren, um mit unvollständigen Informationen einen falschen Eindruck zu erwirken. Ja, auch das. Und das ist mehr geworden. Das ist, weil, glaube ich, Juristen nicht mehr vielleicht den Anstand haben zu sagen, ich habe den Anspruch in erster Linie sachlich korrekt zu sein, sondern ich nutze lieber die Möglichkeit, hier einen Eindruck zu erzielen. Und da müssen wir aufpassen, denn ich betreibe ja auch viel Litigation PR oder bringe mich ein. Und da kann man natürlich auch sagen, ist alles so hundertprozentig oder nicht auch irgendwie politisch mit einer Position motiviert? Und deshalb kann sich die Frage sein, wen begrenzt man, wenn man jetzt anfängt, das zu regulieren? Denn das ist ja die Frage, die sich stellt, ne? Also müssen wir, hey, du bist doch die Brack, Steffi. Musst du nicht irgendwie den Anwälten zwischen die Hörner klopfen und ihnen Grenzen aufzeigen?
Nee, die Brack ja sowieso nicht. Ich brauche ja sowieso nicht, das wären ja dann die regionalen, also regionalen, ja, die jeweiligen Rechtsanwaltskammern.
Die könnten in der Satzungsversammlung natürlich sagen, lass uns nochmal die Bohrer noch ein bisschen aufbohren und Litigation unter Grenzen stellen.
Das fände ich nicht gut.
Würde
vermutlich das, auch das fände ich nicht gut. Ich würde mir wünschen, weil das ist ja wieder eine das wäre für mich eine Überregulierung. Das wäre für mich persönlich, meine Meinung, eine Überregulierung. Ich würde mir einfach wünschen, dass in der Anwaltschaft dass eine gewisse Berufsethik einfach vorhanden ist und dass du sagst, ey, bis dahin geht und ab hier, das kann ich mit meinem Berufsethos nicht mehr vertreten. Und ich finde, ganz ehrlich, klar machst du auch Litigation PR, aber ich finde auf einem absolut unantastbaren Niveau. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Du klärst ja auf. Du klärst auf, du bewirkst damit was Gutes. Und da ist nie irgendwas dabei gewesen, wo ich sagen würde, oida.
Ja,
das
aber
geht aber gar nicht.
Das war schon Gegenstand von Beschwerden. Natürlich kassiere ich ständig Beschwerden.
Also ja, ja, na klar.
Geworden, aber kannst du dir vorstellen, wie oft die armen Kollegen in Bamberg sich mit Beschwerden in der Corona-Zeit auseinandersetzen mussten, wo Leute der Meinung waren, ein Anwalt muss sich in seiner Meinungsfreiheit beschränken und darf nicht andere Anwälte kritisieren und so weiter. Klare Kante an der Stelle, da die Rechtsanwaltskammer hat klar gemacht, die Meinungsfreiheit gilt auch für Rechtsanwälte. Und sie ist nicht begrenzt für Rechtsanwälte. Und das ist auch gut so. Aber du hast recht, es gibt trotzdem einen Bedarf und Berufsethos reicht vielleicht am Schluss aus, weil man solche Sachen auch bloßstellen kann. Man kann sie ja bei Namen benennen. Und wir haben gerade bei Korrektiv eine interessante Diskussion auf LinkedIn gesehen zu den Fragestellen. Soll man sich wirklich bezahlen lassen für Social Media Posts? Wie finden wir das eigentlich? Dass das zulässig ist, ist klar, aber sollte das nicht gekennzeichnet werden? Und wie finden das eigentlich junge Anwälte in der Kanzlei zu arbeiten, wo man für eine bestimmte Meinung bezahlt wird? Finden die völlig in Ordnung? Aber das sind Diskussionen, die wir einfach führen sollten. Und ich finde es wichtig, dass Leute das wissen, dass Anwälte eben auch für Geld Positionen vertreten. Eigentlich ist es ja naheliegend, ne? Dass wir nicht neutral sind. Insbesondere
Wir sind Parteivertreter. Du bist, sobald du anwaltlich tätig bist, bist du ja nie neutral. Du bist immer Parteivertreter.
Und deswegen sollte man es aber dann auch dazu sagen, wenn es nicht offenkundig ist. Also mittlerweile weiß man, wer Herrn Vosgerau vertritt oder die AfD vertritt und so weiter. Da sieht man das dazu. Ich bin ja oft auch in mal der einen oder anderen Situation. Also manchmal bin ich neutral, schaue von außen auf den Fall zu. Manchmal bin ich selbst Teil des, also selbst Anwalt in dem Fall. Aber dann sage ich das auch dazu.
Du sagst es aber immer. Ja. Du sagst das aber ja immer dazu. Und oft ist es so gewesen, dass ich von deinem Mandanten, deiner Mandantin irgendwo einen Post gesehen habe. So, ja, ich habe jetzt hier eine Strafanzeige erstattet oder ich werde jetzt verklagt oder bla bla blub. Und ich werde aber rechtlich beraten und vertreten. Und ganz oft habe ich gedacht, oh bitte, bitte, bitte. Mir fällt eine Person ein und ich wünsche mir sehr, dass er es ist, weil dann werden wir alle mitgenommen. So, und deswegen, du sagst es immer dazu, es ist nie verdeckt und ich finde das völlig, völlig korrekt, authentisch und auch richtig für alle, die ein Informationsbedürfnis haben. Das sind aber, du machst ja auch nicht diese Dinge wie die, von denen wir jetzt sprechen. dass zum Beispiel ein ganzes Verfahren nur angestrengt wird, unsere Justiz belastet wird, um daraus öffentlichkeitswirksam irgendwas zu machen. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber das ist durchaus mein Eindruck von einigen Verfahren.
Vielleicht war da mal so ein Verfahren. Zum Beispiel 2016 hatte ich Facebook vor Gericht gebracht für Anas Modamani, der syrische Geflüchtete, der mit Angela Merkel ein Selfie gemacht hatte und Opfer von Fake News wurde. Und ich wusste bei dem Verfahren schon, dass das verloren gehen könnte, als welches Verfügungsverfahren, juristisches Neuland. Und ich hatte auch vor, für den Fall, dass es verloren geht, den gesetzgeberischen Bedarf damit auch aufzuzeigen. Insofern, das war auch Politik, die damit betrieben wurde. Und es war schon auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Verfahren, was vorher in Österreich gelaufen war mit Frau Glawischnik, ich hatte damals sogar gesagt, ich würde so ein Verfahren auch gern in Deutschland mal führen, um zu sehen, wie es ausgeht oder zu zeigen, was dabei passiert, weil es muss eigentlich einen bestimmten Ausgang haben. Also insofern, ja, es gibt auch Verfahren, die man führt, weil man sagt, das muss man mal vor Gericht bringen. Aber ich würde einen anderen Aspekt aufbringen, Steffi, nämlich die Geheimhaltung. Eigentlich ist der Anwaltsberuf ja einer, der nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Und es ist ganz offenkundig, dass natürlich es die Zustimmung von Mandanten braucht, wenn man sowas macht. Aber schwierig wird es, wenn ein Anwalt sagt, ich vertrete dich, aber nur unter der Bedingung, dass wir das auch öffentlich behandeln können. Und das gibt es. Es gibt auch Leute, die sich eine Strafverteidigung nur leisten können, wenn damit verbunden ist, dass die Geschichte auch verkauft wird. Und da wird die Sache so ein bisschen eigenartig. Jetzt kann man sagen, dann kriegst du halt nicht den Starverteidiger, wenn du nicht auch deine Rechte an die Presse verkaufst oder den Anwalt auch reden lässt. Da wird die Sache schwierig.
Das finde ich auch irgendein schwieriges Thema. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, also
Wichtiger Punkt. Da müsste man mal gesondert. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, weil du vorhin gefragt hast, müsste man da nicht regulieren? Es ist ja nicht so, dass unreguliert das Ganze, dass das Thema unreguliert ist.
Ja,
weil du hast ja zumindest die Unsachlichkeit berufsrechtlich. Und ich glaube, es gibt schon einige Fälle, da könnte man drüber nachdenken. Liebe Kammern, wenn ich euch jetzt Arbeit mache, tut mir es total leid. Aber da könnte man hypothetisch drüber nachdenken, ist diese oder jene Äußerung, erreicht die nicht oder überschreitet die nicht die Schwelle zur Unsachlichkeit?
Das war ja etwas, was vor 20 Jahren noch viel stärker betrieben wurde. Mittlerweile ist das Sachlichkeitsgebot in der Anwaltschaft durch Artikel 12, also die Berufsfreiheit, natürlich so ein bisschen eingedampft, auch in der praktischen Umsetzung. Also wir sehen es ja auch, dass zum Beispiel bei den Beschwerden jetzt gegen mich eingehen, basiert das natürlich auch auf genau diesem Sachlichkeitsgebot, dass man sagt, der hat hier eine Meinung gesagt, das soll er nicht machen. Und man hält sich da zurück. Also tatsächlich von dem 43a und auch die verbotene Werbung und so weiter, ist gar nicht mehr so viel in der Praxis übrig. Es gibt die Grenzen aber nach wie vor im Gesetz und man kann sie auch noch überschreiten.
Absolut, die gibt's. Und klar, es ist alles nicht mehr so streng wie früher, stimme ich dir absolut zu. Aber manche Grenzen sind ja uralt. Mhm. Also jetzt strafbare Beleidigung. Ja, Schmähkritik, das ist ja diese klassische Definition bei Unsachlichkeit, ne? Schmähkritik dem Anwalt erlaubt, Grenze strafbare Beleidigung. Das fußt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts irgendwie wird Bezug genommen. 76, das ist ja nicht neu. De facto ist es aber so, dass wenn du bewusst Unwahrheiten entäußerst, das ist eine Grenze. Es ist dann wieder nur eine Frage der Nachweisbarkeit.
Wir haben ja einerseits die allgemeinen Gesetze, die für alle gelten, insbesondere Beleidigung, üble Nachricht, Verleumdung und so weiter. Und die Frage ist, da gibt es so einen kleinen Bereich, der ist noch nicht strafbar, aber schon unsachlich. Und das ist der Spannende, wo man sich noch nicht strafbar gemacht hat, aber wo man trotzdem als Anwalt sagt, das dürfte jetzt jeder machen, aber als Anwalt erwarten wir von dir ein kleines bisschen mehr Zurückhaltung da drin. Und die Kammern sind in diesem Graubereich auch zurückhaltend, weil sie natürlich da immer im Konfliktbereich mit der Meinungsfreiheit sind. Und das ist der Grund, warum wir da an der Stelle viel mehr durchgehen lassen letzten Endes als noch vor 20, 30 Jahren, also 70er Jahre. Mensch, das ist 40, 50 Jahre her. Da sind die Leute noch mit dem Maßband durch die Innenstadt gegangen und haben geguckt, wie ob die Messingschilder nicht zu marktschreierisch sind oder der Werbespot.
Stimmt.
Um Gottes Willen, dass man überhaupt Werbung macht als Anwalt, das war schon böse.
Ja, also gerade was die Werbung angeht, da gelten ja die alten Kriterien sowieso nicht mehr. Ist auch gut so, wir leben in völlig anderen Zeiten. Aber es gibt immer noch, hatte ich gerade mit einer anderen Kollegin, gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die dich bei der Kammer anschwärzen, weil du auf Instagram bist und dort dich in einer Weise präsentierst, die mancher nicht gut findet. Das darfst du aber. Das ist ja völliger Quatsch. Natürlich darfst du das.
2002, 2003 hatte ich zum ersten Mal angefangen, jetzt sieht man, wie lange ich schon Anwalt bin, per E-Mail Rechtsberatung anzubieten. Online-beratung.com war die Domain, gibt es wahrscheinlich heute noch. Ich habe Werbung geschaltet für Google AdWords und war da der Einzige, der Rechtsberatung angeboten hat. Und dann kamen tatsächlich Kollegen und sagten, hey, das hier ist gewerblich, das ist unfein, das ist Marktschreier und so billig ist es auch noch. Steffi, damals habe ich 79 Euro brutto genommen für die Beantwortung einer Rechtsfrage. Das waren Wucherpreise. Heute kriegst du es auf manchen Portalen für 39 oder 40, 50 Euro hinterhergeworfen, als es, weil es noch mehr Wettbewerb gibt. Aber auch damals sagte mich, das ist unfein, dass man da Beratung macht und nicht einmal Kaffee dabei serviert. Ja, das ist, weil sich das Geschäftsmodell und das Erscheinungsbild geändert hat, ne?
Aber da kann ich nochmal die Episode Allergisch gegen Quatschjura verlinken. Da haben wir nämlich just darüber auch so ein bisschen gesprochen. Heißt also Litigation PR an sich völlig okay, aber es bleibt doch letztlich die Frage, ab welchem Punkt sollte man als Anwalt vielleicht mal drüber nachdenken, ob sich das berufsethisch für einen selbst noch vertreten lässt. Und ich glaube, wir haben in diesem Jahr da vieles gesehen nach meinem Dafürhalten, wo ich sage, mei, das macht man nicht, das macht man nicht.
Aber die Frage natürlich ist, soll man das durch Regeln einhegen oder durch Counterspeech? Ich glaube, wir kommen momentan noch ganz gut damit zurecht. Das ist sozusagen auch mein Job dann, Litigation PR, wenn sie missbräuchlich ist, durch andere Litigation PR zu neutralisieren, kann ganz schön anstrengend sein. In Sachen Korrektiv war ich da in diesem Jahr viel unterwegs damit. Ja. Aber ich glaube, es ist letztendlich der Leser, Zuhörer, der auch mehr darüber erfährt und leider natürlich dann auch skeptischer wird gegen Äußerungen von Anwälten. Nur weil der Anwalt draufsteht, heißt nicht, dass das alles stimmt. So wie man ja auch nicht jedem Arzt mehr glaubt, dass diese Impfung nützlich oder schädlich ist, sondern dass man auch weiß, okay, da gibt's halt auch Verrückte in jedem Berufsbild, ne? Auch bei Professoren. Dass man früher jedem Professor geglaubt hat, ist spätestens seit Professor XY, wollen wir keine Namen nennen, passé. Und das ist vielleicht auch gut so, dass man nicht einfach auf Titel und Berufsbezeichnungen alleine vertraut, sondern genauer hinschaut.
Nee, blindes Vertrauen sowieso nicht, glaube ich, heutzutage sowieso nicht. Aber ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört an einer bestimmten Art von Litigation PR, dass sie dem Berufsstand insgesamt schadet. Weil ich glaube eben schon, dass grundsätzlich, klar, manchmal haben Anwälte auch generell vom Image her ein bisschen Schwierigkeiten. Und wenn du dann noch sowas draufsetzt, dann du schädigst ja das Vertrauen in die Anwaltschaft. Und das kann ja breite Ausmaße annehmen. Weil du gerade Ärzte sagst, ich kann mich da noch nicht mal ausnehmen. Ich weiß es nicht, im Spiegel, glaube ich, einen Artikel darüber gelesen, dass gerade in großen Zahnarzteinheiten, große Praxen, ja wirtschaftliche Investoren dahinter stecken und dass die Vorgaben haben, ähnlich wie du es in den Krankenhäusern in den Berichten gesehen hast, sie müssen so und so viel Kronen, bla bla blub, Implantate. Jedes Mal, wenn ich da bin, mein Zahnarzt, rein denke ich, wenn du heute wieder mir irgendeinen Scheiß erzählst von der Krone, ne, Freundchen, ich weiß das bei euch wahrscheinlich, ich bin da ja auch anfällig dafür. Das ist ein Gebiet, ein Fachgebiet, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da kann ich nicht beurteilen. Sagt er mir jetzt etwas, weil er mir helfen will, weil diese Behandlung sinnvoll ist, oder hat er Profit im Hinterkopf? Das heißt, da bin ich jemand, der so beeinflussbar ist. Und so geht es natürlich auch allen Menschen da draußen, die nicht rechtskundig sind. Und deswegen macht mir so diese krasse Litigation PR, wie es jetzt eben gerade, bei mir waren es eben die Korrektivfälle, die ich verfolgt habe, so Sorgen machen, weil das unseren Ruf schädigt. Und deswegen können wir froh sein, dass es Menschen wie dich gibt, die dann so aufklären. Und das ist auch übrigens der einzige Punkt, den ich an Litigation PR richtig cool finde. An fieser Litigation PR. Wenn ich sehe auf LinkedIn, es ist mal wieder ein Post von dieser Kanzlei oder jener, es ist ja überschaubar, wer das so ist, dann weiß ich genau 3, 2, 1, ich brauche das Handy gar nicht weglegen. Und tatsächlich, ich habe ja bei dir überall die Glocke aktiviert. Auf allen Kanälen. Und dann kommt schon die Push-Nachricht. Und das ist ein neues Video da von Chanyo. Und das ist so mein Trost. Und über die Videos freue ich mich immer sehr. Und die sind wichtig und du kriegst ja auch wahnsinnig viel Zuspruch dazu.
Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Das setzt die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch unter Druck, dass es Litigation PR gibt, weil Leute kommen, also sie kommen natürlich auch zu mir und sagen, ich habe hier einen Fall, aber ich möchte, dass der vor allem öffentlich behandelt wird. Das führt ganz, ganz selten zu einem Mandat natürlich. Aber andere Leute sagen sich auch, wieso macht das nicht auch mein Anwalt? Ich habe hier eine große Ungerechtigkeit, ich möchte ja auch öffentlich inszeniert werden. Und das ist auch schwierig und da kann ich mir auch vorstellen, manche Leute sagen, boah, früher war das einfach, da wollten die Leute einfach nur einen Titel, eine Zahlung oder was auch immer und nicht eine öffentliche Kampagne. Auf einmal ist der Anwalt auch PR-Berater. Also es gibt Leute, die haben natürlich tatsächlich die Fähigkeit, alles das mitzumachen, aber manche Kollegen wollen halt einfach nur ihren Job machen und nicht die ganze Zeit Interviews zu dem Fall geben. Ne? Und das verändert natürlich so ein bisschen das Bild oder auch die Erwartungshaltung von den Rechtssuchenden.
Das ist ein schwieriges Feld, weil du kannst bei PR einfach wahnsinnig viel falsch machen.
Natürlich.
Ist zu schnell ein Fehler gemacht und der ist schwer wieder auszumerzen. Das ist einfach so, das ist eine Wissenschaft für sich.
Haben wir gerade so gesehen, wie man zum Beispiel so eine Koalition gut platzen lässt, ohne dabei in die Fettnäpfchen zu treten. Es gelingt nicht immer, ist immer mit Risiken verbunden, lässt sich nicht alles vorhersehen. Ja, das ist
ja PR. Und das muss man jetzt wohl bezahlen, den Preis, ja, den man da riskiert hat. Ja, das ist nämlich das größte Problem. Am Ende kommt ganz vieles einfach doch immer raus und das ist auch gut so.
Ja.
Und ich glaube, das war auch ein
Einsatz. Genau.
Ja, das war, glaube ich, auch ein prima Schlusswort. Jetzt haben wir uns diesem Thema nochmal gewidmet. Und Tanju, eigentlich sollten wir anfangen zu orakeln. Welches Thema haben wir denn nächste Woche dann zu besprechen?
Ja, natürlich die Dauerbrenner, aber wer weiß, was als nächstes wieder aufkommt, ja.
Das Gutachten.
Dann schreibst du mir eine Nachricht um 4.30 Uhr. Ich glaube, das sind die frühesten.
Ich glaube, ja, vor 4.30 Uhr selten. Aber jetzt mal ohne Flachs, das am Rand noch. Kommt vielleicht doch noch, oder? Ich weiß, ich kann es nicht, ich habe so ein Bauchgefühl. Der Druck wird so hoch.
Die werfen es raus. Ich frage mich ja, warum es noch nicht geleakt ist. Also wenn es existiert, also dann müsste ja irgendjemand vielleicht eine Kopie davon haben. Okay, jetzt sind Behördenmitarbeiter bestimmt zuverlässig und werfen das nicht raus, aber offensichtlich ist es nicht bei der AfD. Wobei, die hätten es wahrscheinlich jetzt auch nicht geleakt, aber bisher war es doch, letztes Mal haben sie es geleakt. Das kam von möglicherweise wohl von deren Seite, aber da ist es wohl rausgekommen, nachdem es auch mal rausgegeben worden war zur Anhörung. Ist hier bisher nicht der Fall. Dabei sollte es ja, du hast es letztes Mal gesagt, da wird doch wahrscheinlich nur noch das Titelblatt fehlen. Das muss ja irgendwo liegen im Safe.
Okay. Wo ist das Gutachten? Wann kommt das Gutachten? Existiert das Gutachten überhaupt? Das klären wir in der nächsten Episode.
Gutachten. Ja. Okay, Steffi.
Ich danke dir, Tanju. Noch ein Wort an die Lauscher da draußen. Wie immer gilt für euch, surft mal vorbei für tagesaktuelle Infos auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jede neue Zuhörerin, jeden neuen Zuhörer. Folgt Tanju und mir auf Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Threads. Ich glaube, das waren alle. Und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zusammengestellt. Ja, Tanju, wir werden sehen, was es denn nächste Woche ist.
Bis zum nächsten Mal, Steffi. Mach's gut.
Bis dann.
Ciao.